Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Herr, hilf mir, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und Herr, gib mir Kraft, die Dinge zu tragen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden. Ich weiß noch, wie ich als junger Mann irgendwann diese Lebensweisheit zum ersten Mal gehört habe und wie mir das sofort total eingeleuchtet hat. Und viele von euch kennen diesen Gedankengang sicher auch. Ja, ich entscheide mich, ist das etwas, was ich ändern kann, dann packe ich es eben an. Oder ist es etwas, was ich nicht ändern kann, dann brauche ich Kraft, dann muss ich es halt tragen. Und die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden, das ist wichtig. Heute Morgen geht es um den zweiten Punkt. Wie ist das, wenn ich es nicht ändern kann? Wie ist das, wenn ich es tragen muss? Dann brauche ich Kraft. Und wie sieht das aus, gerade aus christlicher Sicht? Wie sieht das aus, wenn ich Kraft brauche, um das zu tragen? Und zum Anfang lese ich euch dazu einen Text aus dem 2. Korintherbrief, denn das ist ja unsere Predigtreihe. In turbulenten Zeiten, Wort aus dem 2. Korintherbrief, heute das Kraftwort. Und wenn wir Kindergottesdienst hätten, dann würde ich jetzt sagen, den Vers habt ihr vorigen Sonntag schon mal gehört, die gut aufgepasst haben. Aber das macht nichts. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Tongefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Und zu diesem Text und auch weiteren Worten aus dem 2. Korintherbrief, die wir teilweise schon eben gehört haben, habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Stark sein, schwach sein, das Geheimnis und innere Kraft gewinnen. Ich wurde in Deutschland geboren, in eine intakte Familie. Meine Eltern gaben uns Kindern viel Stabilität, Geborgenheit und von daher habe ich sicher eine ganze Menge Urvertrauen mitgekriegt. Ich konnte eine gute Ausbildung machen. Ich konnte im Grunde genommen mich so entwickeln, wie ich das gerne wollte und konnte anschließend auch gut in mein Berufsleben starten. Ich war in meinem Leben keinen Tag arbeitslos. Und ich war deswegen auch nie auf finanzielle Hilfe angewiesen. Ich musste nie um Almosen betteln oder irgendwo Unterstützung bekommen. Ich war immer gesund im Wesentlichen. Und wenn es mal nicht so war, dann konnte ich in unserem Gesundheitssystem immer Hilfe finden für das, was ich so hatte. Und wie wir alle in den letzten Monaten festgestellt haben, ist unser Gesundheitswesen eins der besten auf der Welt und sehr leistungsfähig und tolle Menschen, die da drin arbeiten. Man konnte mir immer helfen. Ich bin 1,85 Meter groß, ich bin ein Mann. Und man sagt mir schon, dass ich eher den Eindruck erwecke, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich eher stark bin, jedenfalls nicht besonders schwach. Stark sein, das heißt doch im Wesentlichen unabhängig sein. Ich bin nicht von irgendjemand oder von irgendetwas abhängig. Zum Beispiel, weil ich eben gesund bin, brauche ich auch niemand, der mir Medizin gibt oder der mich behandelt oder der mich operiert. Und wenn ich mein eigenes Geld verdiene und auch damit auskomme mit dem, was ich habe, dann bin ich eben finanziell unabhängig und nicht angewiesen auf Almosen oder vielleicht meine Freunde anzubaggern, kannst du mir mal was leihen. Und wenn ich mental stark bin, dann kann ich auch Krisensituationen meines Lebens meistern. Und wenn ich in einem starken Land lebe, dann dann lebe ich halt in einem Land, wo man nicht von außen Entwicklungshilfe braucht, um weiterzuhelfen. Wenn du das so hörst, also vielleicht denkst du jetzt, warum spricht der Mann heute über das Thema Schwäche? Wenn du das so hörst, dann gehst du in deinem Kopf so durch, ja, was trifft auf dich davon zu? Fühlst du dich eher stark, fühlst du dich eher schwach? Was hat dich in deinem Leben dahin geführt, wo du jetzt bist, dich aus dir das gemacht, der oder die du bist, stark oder schwach? Ich meine, es gibt dieses schwäbische Sprichwort, lieber reich und gesund als arm und krank. Und das steckt da in uns auch im Grunde drin. Aber jetzt in der Corona-Zeit haben wir einfach alle eins gelernt. Das, worauf wir uns verlassen, die Unabhängigkeit, die wir dachten zu haben, es ist schwächer, als wir gedacht haben. Es ist einfach alles viel fragiler, es ist viel zerbrechlicher. Und wer nicht vorher auch blind war, der wusste es vorher schon, das, worauf wir unser Leben bauen, unsere eingebildete Unabhängigkeit, die kann auch sehr schnell wieder weg sein. Ich stehe oft am Bett meiner Mutter, Pflegegrad 5, maximale Pflegebedürftigkeit. Und ich denke, was war das für eine starke Frau, die noch im Krieg herangewachsen ist, ihre Teenagerjahre im Krieg zugebracht hat, konnte sie sehr eindrücklich von erzählen, nach dem Krieg es geschafft hat, eine Berufsausbildung zu machen, das dann aber wieder abbrechen musste, weil ihr Vater früh starb und sie musste sich um die Mutter und die jungen Geschwister kümmern. Und dann eine eigene Familie, 4 Kinder, großes Haus, immer Gäste, immer Betrieb. Und mit Mitte 50 nochmal zusammen mit meinem Vater ein ganz neues Leben angefangen als Geschäftsfrau. Und immer stark und immer, dass die Sache in der Hand, jetzt liegt sie da. Und ich denke dann nicht, ach, die arme Mutter, da liegt sie. Ich sehe auch mich. Weil letztlich ist das, worauf wir alle zugehen. Und wenn wir jemanden sehen, der krank ist und denken, ach, der Arme oder die Arme, es kann auch uns betreffen. Stärke und Schwäche. Also viele Leute haben sich darüber Gedanken gemacht und es sind auch sehr erfolgreiche Werke der Weltliteratur entstanden. Zum Beispiel dieser junge Mann. Er ist nicht der stärkste Gallier, Asterix. Ja, aber er ist zäh, aber er ist klein. Aber wenn er Zaubertrank bekommt, ja, dann geht die Post ab. Und die ganze Serie spielt mit diesem Gedanken, schwach sein eigentlich, aber der Zaubertrank macht dich stark, außer bei den Olympischen Spielen, da ist es halt ein Dopingmittel, da klappt das dann nicht. Aber hey, Superman kennt jeder, aber das wäre ganz langweilig, wenn Superman nicht auch schwach werden würde, wenn Kryptonit in der Nähe ist, dann ist die Stärke weg. Und letztlich haben die das alles doch aus den alten Sagen abgeschrieben. Wir Germanen würden sagen, Siegfried badet im Drachenblut, ist unverwundbar, aber dieses kleine Blatt auf seinem Rücken macht ihn dann doch an einer Stelle und so. Diese ganzen Stärken-Schwächen-Geschichten, die faszinieren uns. Das ist unser Leben. Stark sein, schwach sein, dazwischen sind wir alle irgendwo unterwegs. Paulus, um den geht es ja in unserem Text, Paulus ist schwach und er lässt die Korinther daran teilhaben. Ich trage das Sterben von Jesus an meinem Leib herum, sagt er. Das war nicht immer so. Paulus war stark. Paulus war auf einem Pferd unterwegs mit berittenen Reitern und Soldaten und er wollte die Christen verfolgen. Da war er unabhängig, da konnte er selbst bestimmen, da war er am Drücker. Und dann begegnet er vor Damaskus dem auferstandenen Jesus und sein Leben dreht sich um 180 Grad. Ab da ist er schwach. Gerade im 2. Korintherbrief erzählt er davon, was sonst nirgendwo berichtet wird, dass er dann aus Damaskus in einem Korb an der Stadtmauer runtergelassen wurde als Flüchtling und nichts mehr hatte und gerade so mit dem Leben davon kam. Er hat das nie bereut, aber er sagt, so bin ich jetzt. Jetzt bin ich schwach. Und mein Vorbild, ich trage das Sterben Jesu an mir, mein Vorbild ist Jesus, weil niemand war so stark wie er und niemand wurde so schwach wie er. Niemand ist schwächer als der unter dem Galgen ist und hat einen Strick um den Hals schon hängen. Niemand ist schwächer als der ein Kreuz durch die Straßen trägt und zur Hinrichtung geht. Das hat Jesus auf sich genommen. Und Paulus sagt, ich folge ihm nach. Sein Sterben trage ich an meinem Leibe umher. Und im Kapitel 12 des Briefes, 11 und 12, da weiht er die Korinther ein darin, was er alles auf sich genommen hat in der Nachfolge von Jesus. Er muss an dieser Stelle seine Schwäche betonen, weil man die ihm geradezu vorwirft. Wenn man sagt, ja, der Paulus, schwacher Typ, rhetorisch, unbegabt, ja, Und die anderen Apostel, die wir kennen, das sind super Apostel, die sind toll. Und Paulus sagt, ich will euch mal was sagen. Ich will euch mal sagen, was mich auszeichnet in der Nachfolge von Jesus. Ihr müsst es nicht mitlesen. Ich lese euch mal vor. Ich war öfters im Gefängnis. Ich wurde häufiger ausgepeitscht. Ich war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Das war diese jüdische Auspeitschung. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. Das waren die Römer. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt. 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen. Ich war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühe und Anstrengung auf mich. Ich musste oft ohne Schlaf auskommen. Ich litt Hunger und Durst. Ich war häufig zum Fasten gezwungen. Ich ertrug bittere Kälte. Ich hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich bin nicht schwach. Und dann ist sein Fazit nicht, oh, wie bedauerlich. Sein Fazit ist, wenn ich mich rühmen soll, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und wir fragen, hey Paulus, wir sind doch lieber stark. Damit kann man Eindruck erwecken. Warum willst du dich denn nicht deiner Schwachheit rühmen? Und er sagt, ich habe gelernt, dass diese Abhängigkeit, die in dieser Schwäche liegt, für mich etwas Gutes ist, weil sie meine Beziehung zu meinem Herrn vertieft. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ich habe sozusagen den Schlüssel gefunden. Ich muss gar nicht stark sein, ich kann schwach sein und dann kommt in mir eine andere Kraft zum Tragen. Ich kann von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung, Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Oder vielleicht hast du noch die Luther-Übersetzung im Hinterkopf. Meine Kraft, sagt Christus, ist in den Schwachen mächtig. Du musst nicht stark sein. Du kannst auch schwach sein. Wie übersetzen wir das in unser Leben, in unsere Tage, wo keiner von uns solche extremen Abenteuer erleben musste? Es gibt viele Christen, die werden verfolgt, aber für uns heute ist das ja nicht so der Punkt. Ich habe gedacht, vielleicht ist es am ehesten Krankheit. Und ich habe gelesen von einem amerikanischen Pastor und Autor, John Piper, er ist mittlerweile schon im Ruhestand. John Piper hatte Folgendes erlebt und hat dann, er war Pastor einer sehr großen Gemeinde, hat dann seiner Gemeinde darüber berichtet. 2006, er war 61, hat man bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert und hat gesagt, okay, das kann therapiert werden, aber okay, das ist keine gute Nachricht, würden wir sagen. Jetzt hast du Krebs. Und er schrieb dann an seine Gemeinde folgende Sätze. Die Neuigkeit war natürlich gut für mich. Die größten Gefahren sind doch die Sünde, dass man auf seine eigene Stärke vertraut und die Liebe zur Welt, die uns wie ein Rausch betört. Und dass ich Krebs habe, das hat auf beide Gefahren einen wunderbar zerstörenden Effekt. Dafür danke ich Gott. Meine Zeiten mit Christus im Gebet waren in diesen Tagen ungewöhnlich schön. Also ich nehme John Piper ab, dass er da aus dem Herzen gesprochen hat, dass das wirklich seine Empfindungen waren, dass er entdeckt hat, die Krankheit, die eigentlich bedrohlich ist, die hat auch einen heilsamen Effekt auf mich. Ich kann darin auch etwas Gutes entdecken. Ich kann darin neue Stärke entdecken. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen ein Geheimnis. Es gibt zwei Arten von Geheimnissen. Die erste Sorte Geheimnis ist das, was man nur selbst weiß oder nur ein kleiner Kreis. Niemand sonst. Deswegen ist es ein Geheimnis. Also es gibt das, was man in sich trägt und das weiß niemand und das soll auch niemand wissen. Heute muss man sagen, du selbst weißt es und Google weiß es, weil Google weiß alles über dich. Aber das ist heute nicht mein Thema. Vielleicht sind es zwei Menschen, die übereingekommen sind, dass sie etwas machen wollen, dass sie zusammengehören. Das weiß noch keiner, ist ein Geheimnis. Vielleicht ist es ein kleiner Kreis von Eingeweihten. Vielleicht weiß schon David Alaba, wo er nächstes Jahr spielen wird. Wir wissen es noch nicht. So, wenn so etwas rauskommt, dann ist es kein Geheimnis mehr, dann weiß es jeder. Das Geheimnis ist zu Ende. Aber wir lernen hier von einem Geheimnis, das könnte jeden Tag in der Bild-Zeitung auf der ersten Seite stehen und es würde trotzdem ein Geheimnis bleiben. Das ist das, wovon Paulus spricht. Ich habe trotz meiner Schwäche innere Kraft gefunden. An einer anderen Stelle, da nennt er dieses Geheimnis, und da spricht er davon, es ist ein Geheimnis, Christus in euch. Das ist das Geheimnis. Christus in euch. Das macht den alles entscheidenden Unterschied aus. Darum geht es. Wenn du das Neue Testament mal daraufhin liest, dann wirst du feststellen, das unterscheidet zwei Menschen, wie sie mehr nicht unterschieden werden können, unabhängig von äußeren Umständen. Das ist die Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis. Das ist die Unterscheidung zwischen Tod und Leben. Das ist die Unterscheidung zwischen errettet und verloren. Das ist die Unterscheidung Christus in mir oder Christus nicht in mir. Christus in mir, Christus in euch, das ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist etwas, was sich in uns ausbreitet in der Verbindung mit Christus und was uns auch mit Menschen verbinden kann, die das auch erfahren haben. Was uns auch verbindet, unabhängig von dem, was uns sonst menschlich trennt. Christus in euch, das führt uns zusammen. Eine Hoffnung, die über unser Leben hinausgeht. Das ist das Geheimnis. In unserem Text, den wir gelesen haben, gebraucht Paulus einen anderen Begriff. Er sagt nämlich, wir haben einen Schatz in Tongefäßen. Und dass da jetzt ein Schatz drin ist, das kann man vermuten, man kann danach suchen, aber man weiß es nicht. Im Jahr 1947 ging ein Beduinenhirte in eine Höhle in der Nähe von Jericho, Qumran, und entdeckte dort solche Tonkrüge. Und dann fand er in den Tonkrügen Schriftrollen. Das war zunächst unansehnlich, es war kein Gold, kein Silber oder keine Diamanten, es waren Schriftrollen. Aber als man die dann untersuchte, stellte man fest, wow, die sind 2000 Jahre alt. Ein riesiger Schatz für die Menschheit. Das ging durch verschiedene Hände. Am Ende hat man es dann gekauft für 500.000 Dollar, damals in den 50er Jahren, also heute eine viel größere Summe, also auch im doppelten Sinne ein Schatz. Und das, was man dort gefunden hat, das wird heute in einem eigenen Museum in Jerusalem ausgestellt, im Schrein des Buches. Und das ist die Jesaja-Rolle. Unter anderem, es war noch mehr drin, aber die Jesaja-Rolle, die ist da hinter diesem Glas. Es ist nur ein Faksimile, ist nicht die echte natürlich. Die Schrift des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament und die dort gefundene war 1000 Jahre älter als alles, was man vorher als Handschrift von der Jesaja-Rolle hatte. Und man fand auch, dass der Text tadellos überliefert worden war durch die Jahrhunderte. Und man hatte auch jetzt zum Beispiel die Gewissheit, dass der grandiose Text über den leidenden Gottesknecht, den wir als Christen ja auf Jesus beziehen, schon lange vor der Geburt Jesu, man schätzt die so 150 bis 200 Jahre vor Christus geschrieben, schon da war. Ein Schatz, und den fand man in einem Tongefäß. Vielleicht kannst du das auf dich anwenden. Ob wir jetzt äußerlich toll aussehen, gut dastehen, was wir haben, wichtig ist, was wir in uns tragen. Der Schatz im Tongefäß, die alles überragende Kraft, so sagt es Paulus, die in unserem Leben wirksam ist, das ist Gottes Kraft und die kommt nicht aus uns selbst. Wie können wir uns dem annähern? Innere Kraft gewinnen. Ich will ein paar Gedanken mit euch teilen dazu. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist ein anderer äußerst kraftloser Mensch der Bibel. Das ist der Prophet Elia. Elia liegt in der Wüste unter einem Ginsterstrauch und er sagt, ich habe genug, ich will sterben. Und ich glaube, das ist schon die maximale Kraftlosigkeit. Herr, ich habe genug, ich will sterben, ich kann nicht mehr. Und dann können wir uns fragen, und wir haben das ja vor nicht allzu langer Zeit mal auch hier Elia on Tour als Predigtserie gehabt, haben wir ausführlich drüber gesprochen, heute will ich das nur kurz ansprechen. Wenn sich fragt, warum liegt er da, warum will er sterben, dann sind es verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns mit unserer Kraft beschäftigen, dass wir auch ganz, ganz menschlich gucken, gibt es Faktoren in meinem Leben, die mir die Kraft rauben. Und was zum Beispiel Elia mitgemacht hat, war eine totale körperliche Erschöpfung. Wenige Tage vorher war er noch im Norden von Israel auf dem Berg Karmel gewesen. Dann ist er durch das ganze Land teilweise gerannt, hat nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geschlafen. Und jetzt liegt er da weit über 100 Kilometer weiter südlich in der Wüste und sagt, ich kann nicht mehr. Er sagt, ja, kein Wunder, Elia, dass du nicht mehr kannst. Du hast Raubbau mit deinen Kräften getrieben. Du hast nicht auf dich geachtet. Jetzt kann man sagen, gut, ihr habt gut reden. Ich hatte ja ganz andere Herausforderungen. Aber ich will es heute mal auch in unsere Situation übertragen. Wir sind schon aufgefordert, das zu tun, was wir tun können. Und wenn wir mit unserem Körper Raubbau treiben, dann wird das auch dazu führen, dass wir kraftlos sind. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott dann auch sagt, lieber Junge, liebes Mädel, guck erstmal bitte in deinem eigenen Leben, was du selbst tun kannst, um das, wo du deine Kräfte vergeudest, dass das wieder in Ordnung kommt. Elia fühlte sich auch völlig überfordert von seinem Job, Prophet zu sein. Prophet Jahwes, das war einfach ein anstrengender Job. Und er sagt, ich kann nicht mehr. Keiner will mir nachfolgen. Und auch das ist etwas, was wir in unserem Leben, denke ich, immer wieder gucken müssen. Haben wir uns in Überforderungssituationen reinbegeben? Können wir etwas daran ändern? Das war der Punkt am Anfang meiner Predigt. Kannst du etwas daran ändern? Ja, es gibt Situationen, die kann man nicht ändern. Und ja, gerade in Corona gibt es die, klar. Aber wenn ich etwas ändern kann, dann sollte ich das anpacken und mein Leben auch in eine Balance bringen. Und der letzte Punkt, der Elia so herausgefordert hat, war seine Einsamkeit. Er sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Natürlich, er liegt alleine in der Wüste. Und nach da können wir, denke ich, Ausschau halten. Gibt es Menschen um uns herum, mit denen wir uns umgeben können, mit denen man heute telefonieren kann, vielleicht auch mal sich per Video sehen kann, einen Spaziergang machen kann, um auch wieder aus der Gemeinschaft neue Kraft zu schöpfen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da selbst auch das tun, was wir tun können, um Kraft zu gewinnen. Bei Elia war es so, dass ihm aber vielleicht das Wichtigste, oder ich will zunächst sagen, bei Elia ist es so, dass Gott als erstes für ihn ein Fladenbrot bereitstellt, einen Krug mit Wasser, sagt, iss mal was, trink mal was und leg dich wieder hin und schlaf dich mal richtig aus. Das wird dir schon ganz gut weiterhelfen. Und das ist auch so. Aber dass der nächste Punkt bei ihm war, seine Gottesbeziehung war auch nicht intakt, sie war gestört. Und Gott muss dann mit ihm auch wieder Beziehungsaufbau betreiben. Da verlassen wir ihn dann und gehen wieder zurück zu Paulus, zu dieser Frage der Gottesbeziehung, denn das war ja für ihn auch eine entscheidende Frage. Und ich will aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, über zwei Missverständnisse sprechen, wie man innere Kraft gewinnt oder nicht gewinnt. Das erste Missverständnis ist, je mehr ich tolle Erlebnisse habe im Glauben, desto mehr Kraft habe ich auch. Und Paulus sagt, Leute, ich war in einer Vision im Himmel. Ich habe dort Dinge gesehen und gehört, da darf ich gar nicht drüber sprechen. Also wie du es in den Agentenfilmen vielleicht manchmal siehst, wenn ich ihnen das sage, muss ich sie hinterher erschießen. So ungefähr. Also ich habe die tollsten geistlichen Erlebnisse gehabt. Und wir wissen von ihm, dass er zum Beispiel in Korinthern sagt, ich kann mehr in Zungen reden als ihr alle. Er hat mal jemand von den Toten auferweckt, er hat Menschen geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Paulus war ein toller Held mit dem, was er alles konnte. Hat ihm das geholfen, keine Schwäche zu haben? Nein. Er sagt ja hier gerade in diesem Abschnitt, ich bin der Schwächste von allen, ich kann mich nur meiner Schwäche rühmen. Das heißt, wenn du glaubst, ein Schlüssel liegt darin, dass du nur tollere geistliche Erlebnisse haben musst, dann würde ich sagen, das ist okay, aber es wird dir nicht helfen, deine Kraftlosigkeit zu überwinden. Im Gegenteil, Gott hat dann zu ihm gesagt, pass mal auf, damit du jetzt nicht abhebst, bekommst du einen Stachel in dein Fleisch. Und das ist einer der geheimnisvollen Stellen, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Wir wissen nicht, was das ist, auch wenn Matthias Fallert gesagt hat, ich könnte das erklären, ich kann es nicht erklären, was es war. Und man kann auch viel dazu lesen. Es ist halt einfach eine dieser Stellen, die einmal in der Bibel vorkommen und wo es keine Parallelen gibt und wo man sagen muss, das lassen wir einfach mal stehen. Und das ist jetzt das zweite Missverständnis. Wenn du nur genug betest, dann geht das weg, was dich kraftlos macht. Paulus sagt, ich habe dreimal den Herrn angefleht und er hat zu mir gesagt, da musst du mit leben. Das ist ja auch eine Herausforderung. Ja? Das ist eine dieser Spannungen, die wir in der Bibel finden, die Verheißungen, die auf dem Gebet liegen. Und dann so eine ernüchternde Aussage von Paulus, dreimal habe ich gefleht und der Herr hat zu mir gesagt, das bleibt, geht nicht weg. Um dann zu sagen, und das ist der Auftakt zu dem Vers, den wir jetzt zweimal gehört haben, meine Gnade ist für dich genug, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In Schwachheit, da kommt meine Gnade zur Geltung. Und das ist jetzt dein Teil, du musst es aushalten, du musst es tragen. Meine Stärke ist eine andere Stärke, die dich innerlich stark macht, auch unabhängig von den äußeren Umständen, auch wenn du sie nicht ändern kannst. Meine Stärke ist für dich da in diesen Situationen. Und das ist das, glaube ich, was Paulus auch im 4. Kapitel schon gesagt hat, am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Und das ist das, wo er uns hinführen will, zu akzeptieren, ich bin von Gott völlig abhängig. Also ihr erinnert euch, schwach sein heißt abhängig sein. Und Paulus sagt, ja, ich bin abhängig, aber ich bin von ihm abhängig. Ein evangelischer Theologe Anfang 20. Jahrhundert, Hermann von Betzel, hat es mal so formuliert. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Das ist mein Leben mit ihm. Ich bin bereit, von dir abhängig zu sein. Ich kann die äußeren Umstände nicht ändern, aber du willst mir von innen heraus Kraft geben. Letztlich ist es ein lebenslanges Lernen. Aus einer intakten Beziehung zu Jesus diese Abhängigkeit erleben und erfahren und erhalten und das Glück empfinden. Ich habe ja eingangs gesagt, okay, ich komme eher stark rüber. Vor einiger Zeit habe ich mich mit Gisela Krauskopf unterhalten. Wer sie nicht kennt, eine Frau in unserer Gemeinde, 81 Jahre alt, mit allerlei körperlichen Einschränkungen unterwegs. Vielleicht so ein bisschen das Gegenteil. Und dann habe ich sie gefragt, Gisela, wenn du diesen Vers hörst, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, was macht das dann mit dir? Und dann hat sie gesagt, gib mir ein paar Tage Zeit, ich schreibe dir was dazu auf. Und dann darfst du das auch zitieren. Und sie war im ersten Gottesdienst hier, das war gut, da konnte ich sie direkt angucken. Sie möchte aber A, nicht auf die Bühne kommen, sie würde auch jetzt, weil ihre Augen so schwach geworden sind, Schwierigkeiten haben, man müsste sie hochführen und sie will auch nicht sprechen, aber ich darf euch das vorlesen. Und das tue ich jetzt. Unlängst im Gespräch mit Sieghard kamen wir zufällig auf das Thema und die Aussage, Gott ist in den Schwachen mächtig. Sie blieb im Raum, sie war in den folgenden Tagen immer wieder in meinem Kopf. Trifft sie auch in meinem Leben zu und wo war und ist sie präsent? Mir fiel ein wegweisendes Erlebnis einige Wochen nach meiner Taufe im April 2019 ein. Im Taufsegensgebet ging es darum, ich vertraue mir dir, mein Gott, ich bin dein Kind. Dieses Vertrauen zu erlangen, war dann einige Zeit meine Aufgabe und es passierte etwas Wegweisendes. Wie so oft begab ich mich auf einen kleinen Abendspaziergang am Rasselberg. Ein lauer Vorsommerabend, die Sonne stand schon tief, der Himmel mystisch in Perlmutt. Das löste eine eigenartige Stimmung in mir aus und ich freute mich auf meine Bank am Waldrand. Und dann, ich schaue zum Himmel, ich spüre meine Beine, ja eigentlich mich selbst nicht mehr und ich denke, jetzt sterbe ich. Es waren sicher nur Bruchteile von Sekunden und dann stand ich wieder fest auf der Straße, setzte mich auf meine Bank und in mir ist eine tiefe Freude, ein Frieden und unser Schöpfer ist so eng spürbar. So blieb es dann auch in der Zeit danach. Wenn ich schnell am Hadern oder Zweifeln war, Gott auch angeklagt habe in meiner Schwäche, dann hörte ich diese Stimme in mir. Wie war das mit dem Vertrauen, dass am Ende alles gut wird, dass du an Jesu Hand sicher geführt wirst? Ich spürte immer öfter die Kraft dieses Vertrauens, ja, aus der Schwäche gestärkt auszusteigen. Und dann war es ganz klar da. Es ist einfach in mein Herz gefallen, dieses Vertrauen. Man kann es nicht machen, es ist einfach da, als würde Gott durch unseren Herrn Jesus Christus mir zulächeln. Seit Februar 2020 sind meine Augen an Makuladegeneration erkrankt und das Licht darin wird krass dunkler. Gott wusste, dass das geschieht, hat mir vorher aber dieses bedingungslose Vertrauen geschenkt, damit ich die totale Veränderung der Augensituation leichter akzeptieren und annehmen kann. Ich lege meine Hilflosigkeit, Verzweiflung und Schwäche in seine gnädigen Hände. Er hat versprochen, dass am Ende alles gut wird, und sein Ja ist ein klares Ja ohne Wenn und Aber. Gott ist in den Schwachen mächtig, und für mich würde ich mächtig auch stark nennen. Zitat Ende, Gisela Krauskopf. Ich bin dankbar, dass sie das aufgeschrieben hat. Wir sind letztlich in diesen Punkten auch eine Erlebnisgemeinschaft. Wir können Anteil nehmen daran, auch wenn jemand schwach ist. Wir können Gemeinschaft pflegen. Wir können es aber auch hören, wenn das jemand sagen kann. Ich bin durch Christus stark, auch wenn ich schwach bin. Es gibt keinen Drei-Punkte-Plan, drei Schritte zum kraftvollen Leben. Es gibt aber das Hinwachsen, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich schließe die Predigt ab mit Psalm 61. Ihr habt ganz zu Beginn des Gottesdienstes den Psalm 6 gehört, und die Psalmen enthalten einfach diese aufgeschriebenen Gebete um Kraft. Und ich will es dir einfach sagen, wenn du in dieser Kraftlos-Situation bist, dann such doch dir einen Psalm, den du einfach beten kannst, wenn dir selbst die Worte fehlen. Und ich bete den jetzt einfach. Wenn du magst, dann bete ihn einfach still mit und nimm ihn mit. Und der steht dir auch zur Verfügung, jeden Tag und jede Stunde, 7x24. Gott, höre mein Klagen, achte auf mein Gebet. Vom Ende der Erde schreie ich zu dir, weil mir die Kräfte schwinden. Bring mich hinauf auf den sicheren Felsen. Ich schaffe es nicht, der ist mir zu hoch. Du bist meine Zuflucht, ein starker Turm, wenn der Feind mich bedroht. Ich möchte immer in deinem Tempel bleiben und mich bergen im Schutz deiner Flügel. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.